Wenn jemand die Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes auch nur einmal in seinen Geist bringt, selbst wenn dies durch Zwang geschieht, kann er durch die Gnade Krishnas wie Agasura die höchste Befreiung erlangen. Was soll man dann erst von denen sagen, in deren Herzen die höchste Persönlichkeit, in deren Herzen der höchste Herr eingeht, wenn er als Inkarnation erscheint, oder von denen, die immer an die Lotusfüße des Herrn denken, der für alle Lebewesen die Quelle transzendentaler Glückseligkeit ist und von dem alle Illusion restlos beseitigt wird. Erläuterung. Hier wird beschrieben, wie man die Gunst der höchsten Persönlichkeit Gottes erlangen kann. Yad Pada Pankaja Valasa Vilasa Bhaktya 4.22.39. Kann mir jemand bitte einen vierten Kanto holen? Der ist bei mir im Zimmer, und zwar der zweite Teil, den müsst ihr holen. 4.22.39. Indem man einfach nur an Krishna denkt, kann man ihn sehr leicht erreichen. Es heißt auch, dass Krishna seine Lotusfüße immer im Herzen seiner Geweihten hat. Bhagavan Bhakta Ridhi Stita. Schön. Bhagavan Bhakta Ridhi Stita. Jemand könnte nun einwenden, dass Agasura aber kein Gottgeweihter war. Die Antwort auf diesen Einwand lautet, dass Agasura einen Augenblick lang mit Hingabe an Krishna dachte. Bhaktyaham ekaya graya. Ohne Hingabe kann man nicht an Krishna denken. Und wenn jemand an Krishna denkt, geht daraus hervor, dass er ohne Zweifel Hingabe besitzt. Obwohl Agasura die Absicht hatte, Krishna zu töten, dachte er einen Augenblick lang mit Hingabe an Krishna. Und Krishna und seine Gefährten wollten sich in Agasuras Mund vergnügen. Auch Putana wollte Krishna töten. Sie wollte ihn vergiften. Doch Krishna behandelte sie wie seine Mutter, denn er hatte die Milch aus ihrer Brust akzeptiert. Svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat 2.40. Vor allem wenn Krishna als Avatar erscheint, erlangt jeder Befreiung, der an Krishna in seinen verschiedenen Inkarnationen Ramadi Murtishukala Niyamena Tishtan denkt, insbesondere wenn er an ihn in seiner ursprünglichen Gestalt als Krishna denkt. Dafür lassen sich viele Beispiele anführen. Und eines von ihnen ist Agasura, der die Sarupya Mukti Befreiung erlangte. Der Vorgang hierfür wird deshalb wie folgt beschrieben: Satatam Kirtayantumang Yatantascha Dridhavrataha 9.14. Gottgeweihte sind unablässig darin vertieft, Krishna zu lobpreisen. Advaitam Achyutam Anadi Anantarupam. Wenn wir Krishna sagen, meinen wir damit alle seine Avatars, wie Krishna, Govinda, Narayan, Vishnu, Sri Chaitanya, Krishna Balaram und Shyama Sundara. Jemand, der unablässig an Krishna denkt, erlangt mit Sicherheit wie Mukti die besondere Befreiung als der persönliche Gefährte des Herrn. Nicht unbedingt in Vrindavan, aber zumindest in Vaikuntha. Dies wird Sarupya Mukti bezeichnet. Prabhupada zitiert, Namam Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Smane Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Vaskatyade Satarine
Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Wenn jemand die Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes auch nur einmal in seinen Geist bringt, selbst wenn dies durch Zwang geschieht, kann er durch die Gnade Krishnas wie Agasura die höchste Befreiung erlangen. Was soll man dann erst von denen sagen, in deren Herzen der höchste Herr eingeht, wenn er als Inkarnation erscheint? Oder von denen, die immer an die Lotusfüße des Herrn denken, der für alle Lebewesen die Quelle transzendentaler Glückseligkeit ist und von dem alle Illusionen restlos beseitigt wird. Es heißt Bhagavan Bhakta Tridis Titha. Der Herr ist immer im Herzen des Bhaktas, des Gottgeweihten, befindet sich. Also Krishna im Herzen zu tragen, das tut jeder, auch das Schwein. Doch in dem Herzen von den Gottgeweihten ist Krishna besonders manifestiert und wirksam. Es heißt in der Bhagavad Gita, Tesham Nitya Vyuktanam Bhajatam Pritipurvakam Dadhami Buddhi Yogam Tang Jena Mam Upayanti Me. Ich weile in ihren Herzen aus Mitleid und gebe ihnen die Intelligenz, durch die sie zu mir kommen können. Mit anderen Worten, Krishna im Herzen des Gottgeweihten ist aktiv. Er weist ihn darauf hin, was für Fehler er macht und gibt ihm Möglichkeiten, diese Fehler zu korrigieren und den Weg zu ihm zu finden. Krishna im Herzen des Nicht-Gottgeweihten ist auch aktiv, aber anders. Hier wirkt er als Anumanta und Upadrashta. Upadrashta heißt derjenige, der alles sieht. Und Anumanta heißt derjenige, der die Erlaubnis gibt, dass bestimmte Dinge zugehen, sich zutragen. Krishna im Herzen des Nicht-Gottgeweihten hat gesehen, was für karmische Reaktion ein Nicht-Gottgeweihter auf sich geladen hat und sorgt zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt dafür, dass eine karmische Reaktion auf diese Aktion eintritt. Das macht Krishna im Herzen des Nicht-Gottgeweihten. Im Grunde genommen ist er schweigsam. Er verwaltet nur in dieser Form die Gesetze des Karmas. Es gibt zwei unterschiedliche Arten, das wird ein bisschen technisch, von der Überseele. Die eine Art ist die Überseele, die in jedem Atom gegenwärtig ist. Nicht? Diese Art von Überseele verwaltet die vier, also ich sage mal nicht vier, weil das ist nur eine materialistische Kategorie, die Naturgesetze. Im Herzen nun ist die Überseele meistens auch nur aktiv, indem sie die Gesetze der Natur verwaltet, das Karma. Das ist aber nicht Krishnas Interesse, einfach nur zu sorgen dafür, dass das Karma praktisch aufkommt oder erblüht bei bestimmten Menschen. Ja. Krishnas eigentliche Interesse ist das, was er im Herzen eines Gottgeweihten macht, nämlich ihn zu sich zu führen. So, diese Gegenwart Krishnas, von der hier gesprochen wird, ist diese Art von Gegenwart. Wenn jemand die Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes auch nur einmal in seinen Geist bringt, selbst wenn dies nur durch Zwang geschieht, kann er durch die Gnade Krishnas, die wie Agasura die höchste Befreiung erlangen. Srila Prabhupada zitiert einen sehr bekannten Vers aus dem vierten Kanto, 22. Kapitel 39, er gibt ihn nur an, ich möchte ihn heute vorlesen. Yat pada pankaja palasa vilasa bhaktya karamashayam grohitam grotitam udgratayanti santa tadvannarikta matayo yotayo pirutha shoto ganastam aranam bhaja vasudevam. verfolgt ihr, wie schön das Sanskrit komponiert ist. Das ist sehr nice. Yatpada pankaja palasa vilasa bhaktya. Das muss ich unbedingt merken. Yatpada pankaja palasa vilasa bhaktya. Die Gottgeweihten, die immer im Dienst der Zehen der Lotusfüße des Herrn tätig sind, können die fest verknoteten Wünsche nach fruchtbringenden Tätigkeiten leicht überwinden. Im Sanskrit wird erklärt, warum das leicht ist. Vilasa steht hier, weil sie einen großen Genuss empfinden beim Dienst der Lotusfüße Krishnas. Da dies sehr schwierig ist, also diese fest verknoteten Wünsche, Kamashayang Grahitam, die aufzulösen. Da dies sehr schwierig ist, vermögen die Nicht-Gottgeweihten, die Gyanis und Yogis, obwohl sie versuchen, die Wogen der Sinnenbefriedigung aufzuhalten, dies nicht. Shlothogana, die Wogen des Sinnesgenusses, können das nicht tun. Deshalb wird dir geraten, Rio, das ist jetzt nicht hier im Originaltext, dich im hingebungsvollen Dienst Krishnas, des Sohnes Vasudevas, zu betätigen. Ich lese nochmal den ganzen Vers vor. Die Gottgeweihten, die immer im Dienst der Zehen der Lotusfüße des Herrn tätig sind, können die fest verknoteten Wünsche nach fruchtbringenden Tätigkeiten leicht überwinden. Da dies sehr schwierig ist, vermögen die Nicht-Gottgeweihten, das heißt die Gyanis und die Yogis, obwohl sie versuchen, die Wogen der Sinnenbefriedigung aufzuhalten, dies nicht. Deshalb wird dir geraten, sind alle gemeint, actually, dich im hingebungsvollen Dienst Krishnas, des Sohnes Vasudevas, zu betätigen. Und zu diesem Vers möchte ich auch die Erläuterung vorlesen. Es gibt drei Arten von Transzendentalisten, die versuchen, den Einfluss der Erscheinungsweisen der materiellen Natur zu überwinden, nämlich die Gyanis, die Yogis und Bhaktas. Sie alle versuchen, den Einfluss der Sinne zu bezwingen, der mit den unaufhörlichen Wellen eines Flusses verglichen wird. Das wird im Mahabharata sehr schön erklärt von Vidura zu Dhritarashtra. O König, die Wünsche nach materieller Befriedigung sind wie die stark reißenden Gewässer eines Flusses. Deswegen mache Selbstkontrolle zu deinem Floß und überquere diesen Fluss des Leides. Die Wellen eines Flusses fließen unaufhörlich und es ist sehr schwer, sie aufzuhalten. In ähnlicher Weise sind die Wogen des Wunsches nach materiellem Genuss so stark, dass sie durch keinen anderen Vorgang außer Bhakti-Yoga aufgehalten werden können. Das war gestern sehr nice dargestellt. Jiva war wirklich hin und her gebeutelt, nicht? Einmal war er sich völlig sicher, dass Sinnbefriedigung das Ziel des Lebens ist. Das andere Mal hatte er schwere Fragen daran. Ich finde, wir sollten, also ich darf jetzt was in Klammern dazu setzen. Ich finde, wir sollten, wenn Wissen zu Jiva predigt, unbedingt darauf noch da reinbringen, dass Wissen über den Vorgang des Bhakti-Yogas spricht, weil dadurch ja die Wogen der Sinnenbefriedigung aufgehalten wird. Das habe ich noch ein bisschen in der Philosophie von Wissen vermisst, obwohl alles andere sehr, sehr nice war. Zum Beispiel die Art, wie Krishna dargestellt wurde. Aber wir sollten da noch vielleicht, es wird ja nochmal überarbeitet werden von unserem kritischen Autor. So, da würde ich das reinbringen, dass er einfach sagt, durch die neuen Processes, und die sollte er dann auch erwähnen, nicht? Und danach kann ja der Jiva dann zu einem Bhakta werden, nicht? Und einfach nachdem er diese nasenrümpfende Szene erlebt hat und fast im Eimer des Erbrochenen gelandet wäre, da kann er denn sagen, sagt er dann vielleicht, das weiß ich nicht sicher, aber wissen soll, über Bhakti-Yoga sprechen. So in ähnlicher Weise sind die Wogen des Wunsches nach Matem-Genuss so stark, dass sie durch keinen anderen Vorgang außer Bhakti-Yoga aufgehalten werden können. Die Bhaktas werden durch ihren transzendentalen, hingebungsvollen Dienst für die Lotusfüße des Herrn so sehr von transzendentaler Glückseligkeit überwältigt, dass ihre Wünsche nach Matem-Genuss von selbst aufhören. Die Gyanis und Yogis, die nicht an den Lotusfüßen des Herrn hängen, kämpfen schwer gegen die Wogen des Begehrens. Sie werden in diesem Vers als Rikta Motoya beschrieben, das heißt hingebungsvollen Dienstes beraubt. Mit anderen Worten, die Gyanis und Yogis werden im Grunde immer mehr in falsche philosophische Spekulation oder anstrengende Versuche, die Tätigkeiten der Sinne aufzuhalten, verstreckt, obwohl sie versuchen, von den Wünschen nach materiellen Tätigkeiten frei zu sein. Wie zuvor gesagt wurde, Vasudeva Bhagavakti Bhakti Yoga Prayojita Yanayat Yasuvairagya Jnanam Chayat Haitukam. Das ist ein Schlucker aus dem ersten Kanto des Srimad Bhagavata, in dem es heißt, durch hingebungsvollen Dienst zu Vasudev, der ununterbrochen ausgeführt wird, stellen sich Vairagyam und Jnana, Loslösung und Wissen von selbst ein. Hier wird die gleiche Sache nochmal betont. Bhaja Vasudevam deutet an, dass jemand, der im liebevollen Dienst Krishnas, des Sohnes Vasudevs tätig ist, die Wellen des Begehrens sehr leicht aufhalten kann. Solange man fortgesetzt versucht, die Wogen des Begehrens künstlich aufzuhalten, wird man zweifellos unterliegen. Ich glaube, alle hier, die sitzen, gebeutelt durch ihre Erfahrungen in der materiellen Welt, wissen, was gemeint ist. Ich konnte mich richtig gestern identifizieren mit dem Jiva, der da sitzt, völlig gekottert, völlig gebeutelt praktisch von materiellen Wünschen. Er wollte nicht, aber es hat ihn einfach gezogen zu Maya. Wir alle wissen das. Wenn das Herz nicht aufgefüllt ist mit Krishna, dann zieht es einen einfach zu Maya und man unterliegt da drin grausamst. Das wird in diesem Vers angedeutet. Wünsche nach fruchtbringenden Tätigkeiten haben starke Wurzeln, doch die Bäume des Begehrens können durch hingebungsvollen Dienst völlig entwurzelt werden, weil hingebungsvoller Dienst einen höheren Wunsch mit sich bringt. Das ist der Grund. Man kann niedere Wünsche aufgeben, wenn man höhere Wünsche hat. Der Versuch, Wünsche gänzlich aufzugeben, ist ein unmögliches Unterfangen. Man muss sich den Höchsten wünschen, um nicht in niedere Wünsche verstrickt zu sein. Jnanis haben den Wunsch, mit dem Höchsten eins zu werden. Doch solch ein Wunsch wird ebenfalls als Karma oder Lust angesehen. In ähnlicher Weise wünschen sich Yogis mystische Kraft, und das ist ebenfalls Karma. Und die Bhakta, also Karma mit ohne R, nicht? Karma, dieses Wort hat eine Art skandalöse Bedeutung gefunden durch die Veröffentlichung der Karma Sutras. Ich weiß nicht, ob ihr sie als Kami gelesen habt. Sehr heavy stuff. Wo man erfährt, wie man seine materiellen Wünsche tatsächlich fast befriedigen kann. Sie können niemals ganz befriedigt werden, aber fast. Also da wird alles erklärt. Sollten nicht in die Hände von Bhaktas geraten, dieses Buch. Und die Bhaktas, die keinen Wunsch nach irgendeinem materiellen Genuss haben, werden gereinigt. Yes. Sie versuchen nicht künstlich Wünsche einzustellen. Der Wunsch wird unter dem Schutz der Zehen der Lotusfüße des Herrn zu einer Quelle spirituellen Genusses. Es wird hier von den Kumaras gesagt, dass die Lotusfüße Shri Krishnas das letztliche Behältnis aller Freude sind. Hier an dieser Stelle möchte ich noch ein klein, also nicht, dass ich es wage, den Kommentar Prabhupada etwas also einzuflechten. Ich möchte nur auf etwas, was Prabhupada an einer anderen Stelle gesagt hat, hinweisen. Selbst wenn der Devote sich Krishna wünscht, aber Krishna nicht findet oder Krishna nicht erlangt, ist schon dieser Wunsch allein Zufriedenstellung. Das gibt es in dieser Welt nicht. Die höchste Philosophie der Gaudiya Vaishnavas ist, dass in dem Getrenntsein von Krishna, dem sich getrennt fühlen von Krishna, also dem ernsthaften Wunsch nach Krishna, die höchste Ekstase ist. Es wird hier von den Kumaras gesagt, dass die Lotusfüße Sri Krishnas das letztliche Behältnis aller Freude sind. Man sollte daher bei den Lotusfüßen des Herrn Zuflucht suchen, statt unnötigerweise zu versuchen, Wünsche nach materiellem Genuss einzustellen. Solange man nicht imstande ist, den Wunsch nach materiellem Genuss aufzugeben, besteht keine Möglichkeit, aus der Verstrickung des materiellen Daseins befreit zu werden. Man mag nun argumentieren, die Wellen eines Flusses würden unaufhörlich fließen und man könne sie so und so nicht aufhalten. Aber die Wellen des Flusses fließen ins Meer. Wenn die Flut kommt, wird die Strömung des Flusses in der Mündung überwältigt. Der Fluss selbst wird überflutet und die Wogen des Meeres werden stärker als die Wellen des Flusses. Dieses Meer wird mit Krishna-Bewusstsein verglichen. In ähnlicher Weise plant ein Gottgeweihter mit Intelligenz so viele Dinge für den Dienst des Herrn im Krishna-Bewusstsein, dass noch bestehende materielle Wünsche von dem Wunsch, dem Herrn zu dienen, überflutet werden. Wie Yamunacharya bestätigte, empfand er, seitdem er im Dienst der Lotusfüße des Herrn beschäftigt war, einen sich ständig erneuernden Fluss von Wünschen, dem Herrn zu dienen. So sehr, dass der Wunsch nach Sexualität unbedeutend wurde. Yamunacharya sagte sogar, dass er auf solche Wünsche spucke. Als Prabhupada einmal diesen Shloka zitiert hatte, kam Prabhupada so in Fahrt. Praktisch, es war ihm so, er hatte das so realisiert, dass als er sagte, Yamunacharya, das war übrigens ein König, der hatte nicht eine Frau, sondern ein ganzes Harem voll von auserlesensten Schönheiten. Bekleidet nur mit dem Wind. Nicht? Der Prabhupada erwähnte das. Er wusste genau, die Geschichte von Yamunacharya ist sehr herzzerreißend. Also es ist eine sehr bewegende Geschichte. Nicht? Da sagte er, er taucht auf im Stotra Ratna. Ratna heißt Juwel und Stotra heißt Vers. Das ist sind Verse, die wie Juwelen glänzen in ihrer Aussage, sind die so stark. So, Prabhupada zitierte den Sanskrit und dann kam er ins Englische. Und jedes Mal, wenn ich an vergangene Erfahrungen mit Sinnenbefriedigung, an Sexualität denke, so zitiert er Yamunacharya, spucke ich auf den Gedanken und dann bildet sie sich in Prabhupada ein transzendentaler Pfehle und er spitt das sofort in ein Lotus, das war so ein Spittoon, ein Spucknapf, was kultivierte Menschen mit sich führen, nicht? Spuckte er das total rein und das wurde natürlich die Speise der Sannyasis, die auch diese Erfahrung realisieren wollten. So ernst war Prabhupada, das kam so richtig so aus dem Mayapur war das. Spuckte er seinen Napf rein. Nicht? Das klang richtig in dem Saale wieder. So, das war richtig. Man konnte verwirklichen, yes, das ist irgendwie möglich. Ich hoffe, dass mir das auch mal so geht. Nicht? So konnte man denken. So. Yamunacharya sagte sogar, dass er auf solche Wünsche spucke. Die Bhagavad Gita 2,59 bestätigt ebenfalls, Param drishtva nivartate. Der Shloka heißt, Vishayam vinivartate nida harasya dehi nam. aber diese Geschmäcker können.
Rasa.
Rasa, wie?
Rasa
vajam. Rasa vajam, raso ja, param drishva nivatate. Für die bedingte Seele ist es sehr schwierig, sich von Sinnbefriedigung fernzuhalten. Aber durch die Erfahrung eines höheren Geschmackes wird dies sehr leicht möglich. Ist das zu strong?
Nee.
So. Die Schlussfolgerung lautet, dass wir durch die Entwicklung eines liebevollen Wunsches für den Dienst der Lotusfüße des Herrn alle materiellen Wünsche nach Sinnbefriedigung bezwingen können. So, ich wollte diesen Text und den Purport deswegen vorlesen, weil ich mir vorstellen kann, dass Bhakta Erik vielleicht den sich nochmal nimmt, wenn es dazu geht, Wissen noch anzuspitzen, wenn man den noch da rein will. Da ist alles drin, da ist unsere ganze Vaishnava-Philosophie drin, in dieser Erläuterung, wie man sinnvolle oder materielle Wünsche überwältigen kann. In dieser Erläuterung, die ist einfach für alle von uns auf den, in einer goldenen Schale mit Smaragden geschmückt auf dem Kopf zu tragen. Ich darf noch mal das wunderschöne Sanskrit vorlesen und dann die, den Text machen. Yatpara pankaja palasa vilasa vaktya kalamashayam grahit tam utkrata yanti santa tatvanna rikta matayo yatayo piruta shrota ganastamaranam bhajavasudevam. Die Gottgeweihten, die immer im Dienst der Zehen der Lotusfüße des Herrn tätig sind, können die fest verknoteten Wünsche nach fruchtbringenden Tätigkeiten, also es ist materielle Sinnbefriedigung, leicht überwinden. Da dies sehr schwierig ist, vermögen die Nicht-Gottgeweihten, die Gyanis und Yogis, obwohl sie versuchen, die Wogen der Sinnenbefriedigung aufzuhalten, dies nicht. Prahlad Maharaj spricht hiervon in seinen Gebeten zu Narasimhadev, die er auf Harivarsha mit seinen Nachfolgern darbringt. Wenn man mit Menschen Umgang pflegt, deren ein und alles die höchste Persönlichkeit Gottes Mukunda ist, kann man über seine glorreichen Taten hören und sie bald verstehen. Also die Gemeinschaft mit Gottgeweihten wird hier empfohlen. Den Taten Mukundas wohnt eine derart große Kraft inne, dass man einfach dadurch, dass man über sie hört, sofort mit dem Herrn zusammen ist. Wenn ein Mensch ständig und mit großem Verlangen die Erzählungen über die mächtigen Taten des Herrn hört, geht die absolute Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes, in Form von Klangschwingungen in sein Herz ein und wäscht es von aller Verschmutzung rein. Im Gegensatz dazu vermag das Baden in der Ganga und das Besuchen heiliger Orte das Herz erst nach langer, langer Zeit zu reinigen. Obwohl diese beiden Reinigungsmethoden körperliche Verunreinigung und Infektion vermindern. Welcher vernünftiger Mensch wird also nicht mit Gottgeweihten Umgang pflegen und sein Leben schnell zur Vollkommenheit führen? Oder Satang Prasanga Mama Virya Sangvido Bhavanti Kritkana Rasayanakata Tat As Bapa Yaga Tat Bururu etc. Und dann der wird heute auch nochmal aufgemöbelt, der Vers ist im Augenblick nicht ganz präsent. Das bedeutet Satang Prasanga Mama Virya, Virya heißt Kraft. In der Gemeinschaft von Gottgeweihten wird diese Kraft sehr leicht erfahren. Hier ist es Shadha Bhakti Rati Nukramishti. Erst kommt Vertrauen auf, dann Bhakti und dann Rati. Große Anziehung, wenn man in dieser Gemeinschaft von Gottgeweihten hört. Auch ein sehr wichtiger Vers. Satan Prasanga Mama Virya Sangrido. So. Diese Gemeinschaft von Gottgeweihten muss deswegen aufgesucht werden. Sie muss gepflegt werden und es muss vermieden werden, aus Unwissenheit Vergehen zu machen und Frevel zu machen. Dann kriegt man diese Kraft mit. Mahadev Prabhu und ich waren letztes, also dieses Frühjahr, auf einer Pilgerreise in Novadvip, in den neuen Inseln. Und wir haben hin und wieder ein Bad genommen im Ganges. Also so häufig, ich habe es gemacht, so häufig wie es ging, zumindest mit dem Wassertropfen. Und man merkt, wenn man mit dem Ganges so eng verbunden ist, dann spürt man eine große physische Stärke und man fühlt auch, wie das Bewusstsein sehr gereinigt wird. Also diese Zeit durch Mayapur zu laufen, durch Vrindavan zu laufen, also das ist für mich einfach die größten Verwirklichungen im Krishna-Bewusstsein da. Bei jedem Schritt hat man mehr Nutzen, als wenn man 1000 Ashwamedha-Jakyas ausführt. Und selbst wenn man in Mayapur nur schläft, ist der Nutzen so, als wenn man eine Ehrbietung darbringt. Alles, was man in Mayapur zu essen kriegt, ist automatisch Maha Maha Prasadam. Es ist also auch jemand, der da total unbewusst ist, vergrämt und verbittert, der macht einfach da seine spirituellen Erfahrungen, nicht? Wenn er mit ein bisschen aufmerksam muss man schon sein, das schon war. Aber irgendwie nach den Schluckers zu urteilen, nicht so. Trotzdem haben wir gemerkt, obwohl wir alles gesehen haben und gesprochen haben und gewandert haben und gebadet haben und uns im Staub gewälzt haben und alles gemacht haben, der eigentliche Nektar war immer da am Abend, wenn Vashana Maharaj da erzählt hat. Kannst du dich erinnern? Ja. Vashana Maharaj ist ein erstaunlicher Devotee. Der ist sehr erstaunlich. Er ist eigentlich total schweigsam. Er redet eigentlich nie. Er war für 14 Jahre im Tempel, ohne ein Wort zu reden. Nicht irgendwie, weil er strange war. Das war einfach, in seiner Vergangenheit lebte der nur in den Wäldern. Das war ein Nature Boy. Ein Naturknabe. Sehr außergewöhnlich. Der kann mit Tieren kommunizieren. Der hat in New Vrindavan, also wir haben ein paar sehr außergewöhnliche Seelen in unserer Bewegung. Ich muss kurz über ihn erzählen, damit das Gesagte klar wird. Der hat Ochsen trainiert, und zwar Vierergespanne und zum Schluss Sechsergespanne. Das ist nicht so einfach, weil die alle koordiniert sein müssen. Und der hatte Ochsengespanne, die waren so aufgezichtet, also auftrainiert durch ihn, dass er brauchte gar nicht mehr, Thomas, er brauchte gar nicht mehr, stell dir das mal vor, er brauchte gar nicht mehr hinten zu sitzen und sozusagen den Befehl zu, er setzte sich einfach hin aufs Feld und sagte den und rief den einfach übers Feld Kommandos zu. Und die sind dann einfach so um Kreis gekommen. So, Jungs, jetzt reizt, jetzt kommt zurück, nicht? Und dann kamen sie zurück. Der kann mit Tieren kommunizieren. Einmal hat er mit einer Maya-Devi kommuniziert in Form eines Pferdes. Er wollte dieses Pferd kreuzen mit einem besonderen, also ein besonders tolles Pferd daraus bringen, nicht? Mit einem Superhengst. Und die Maya-Devi, es war eine richtige Maya-Devi, diese Stute, nicht? Und sie wurde dann schwanger. Dicker, und die Milchzitzen wuchsen an. Und er wunderte sich, jetzt ist sie schon einen Monat überfällig und trotzdem ist noch nichts rausgekommen. Was ist nur los? Wie soll ich das verstehen? Und wurde er sehr besorgt und hat neben ihr gerastet, um da zu sein für eventuelle Beratungen, nicht? Und konnte, falls sie Kümmernis hatte, nicht, und einfach für sie zu sorgen. Aber schließlich hat er, wie ist das denn chronisch? Kriegt kein Gebär, kein. Und ich gehe jetzt wunderbar, sie schaut mit treuem Augenaufschlag auf mich. Irgendwann hat es ihr gereicht, dann hat er einfach mit seiner Hand da hinten reingegangen in die Gebärmutter, um auszukundschaften, was da drin war, und den kleinen Kerl, der da so lange drin ist, unter Umständen am Genick zu packen und rauszuziehen, nicht? Und die ließ das alles über sich ergehen, die kannte ihn ja gut, also hatte Vertrauen in ihn, nicht? Und dann merkte er, da war nichts drin. Die hatte nur, um ihn zu erfreuen, sozusagen quasi in so eine psychologische Situation reingekommen, Mami zu werden, nicht? Und war dick und alles ordentlich, und dann hat er gesagt, du bist das Letzte. Und hat zu ihr gepredigt und hat gesagt, wenn es nicht klappt, kannst du mir ja Bescheid sagen. Nicht? Aber jetzt hier so eine Rolle zu spielen, nur um mir zu gefallen, das ist absolut Maya Devi-mäßig. Das wird hier in einer Form nicht geduldet. Das kann ich dir jetzt gleich sagen, merk's dir bitte. Nicht? Und so weiter und so fort. So, der Vajrayana Maharaj kann die seltene Gabe, mit Tieren zu kommunizieren, mit Vögeln, die fliegen ihm nach. Er ist ein Nature Boy, nicht? Nun, als er denn das erste Mal sprach, da sprach er das Chaitanya Charitamrita und hörte nicht mehr auf. Vajrayana Maharaj kann sich hinsetzen und für Wochen erzählen. Das wird ihm auch nicht. Der erzählt wortwörtlich, du kannst das mitlesen im Chaitanya Charitamrita. Erzählt er die Lilas von Chaitanya und auch von Krishna. Nicht? Und diesen Vajrayana Maharaj hatten wir mit, wir waren beide Weggenossen und haben uns ermutigt, wenn die Füße geschmerzt haben, mit Chaitanya Lilas. Nicht? Und ich möchte ihn auch mal hierher einladen. Und es wird einem nie langweilig. Weil er kann das so packend erzählen. Zeit, Raum, Ort und materielle Wünsche, Maya, es geht alles weg, wenn man da hört. Das wird lebendig vor ihm, das Chaitanya Lila. Man denkt, jetzt kommt mal Mahaprabhu gleich angetanzt. Da hinten denke ich so, schon was Lichtes zu sehen. Es kann also, fast so ist es jetzt soweit. Nicht? Das sind große Vaishnavas, große Devotees, die wir an unsere Bewegung haben. So, man muss diese Gemeinschaft, und wir haben tatsächlich gemerkt, dass dann, wenn wir diese Chaitanya Lilas gehabt haben, dann war, das war einfach der Höhepunkt immer, nicht? Oder auch wenn wir uns hinsetzten an den heiligen Orten, und dann haben verschiedene Devotees gesprochen über die Bedeutung der heiligen Orte, das war einfach das Wichtige, durch die Ohren zu hören. Und das wird hier ausgedrückt. Im Gegensatz dazu vermag das Baden in der Ganga und das Besuchen heilige Orte das Herz erst nach langer Zeit zu reinigen, obwohl diese beiden Reinigungsmethoden körperliche Verunreinigung und Infektion vermindern. Manasam heißt es hier, die schmutzigen Dinge im Geist werden verreinigt. Da denke ich, haben wir einen Übersetzungsfehler, das muss ich heute unbedingt checken. Weil hier steht, im Text steht körperliche Verunreinigung, das wird natürlich auch gereinigt, aber im Sanskrit heißt Manasam, die schmutzigen Dinge im Geist werden gereinigt durch diese Besuche. Und Angajam wird auch gesagt, schmutzige Dinge oder Infektion des Körpers. I'm really sorry, ich sehe das doch, ist völlig richtig. Wir haben es auch im Deutschen richtig übersetzt vom Prabhupada. Das ist etwas Wichtiges und das ist der Sinn und der Zweck der Hare Krishna Bewegung. Ihr glaubt es nicht, aber der Sinn und Zweck der Hare Krishna Bewegung ist, dass man in der Gemeinschaft von Gottgeweihten über Krishna hört. Thomas ist gelangweilt heute Morgen. Ja, Hare Krishna, ich möchte dem eigentlich nichts zusetzen. Diese Themen sind in sich selber so köstlich. Warte mal, da war eine Sache, glaube ich, noch. Anyway, die kann ich ein anderes Mal sagen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Wie werden wir zu nektarhaften Devotees? Wie schaffen wir es, endlich mal über Krishna zu reden und zu sprechen? Das ist die Frage, oder die sich keiner wagt zu stellen. Da gibt es im vierten Kanto Unterweisung, wie dies zu tun ist. Und zwar in der Begegnung von den Kumaras, da wird gesagt, wie man seine Anhaftung an Krishna entwickeln kann. Und sehr nice Schluck, Vers 22, Vers 26. Ja, hier. Das ist im 22. Kapitel, Vers 22. Es gipfelt dann in 36. Sa Shraddhaya Bhagavad Dharma Chayaya. Anhaftung an den höchsten Herrn kann dadurch vergrößert werden, dass man hingebungsvollen Dienst praktiziert, über die höchste Persönlichkeit Gottes Fragen stellt. Kann man zum Beispiel im Anschluss noch eine Vorlesung machen. Bhakti Yoga in seinem Leben anwendet, den Yogeshwara, nicht Yogi, sondern den Yogeshwara, die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt und von der Herrlichkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes hört und chantet. Diese Handlungen sind in sich selbst fromm. Man muss im spirituellen Leben fortschreiten, indem man nicht mit Menschen verkehrt, die nur an Sinnbefriedigung und Geld interessiert sind. Nicht nur solche Menschen, sondern auch die Begleiter solcher Menschen sollten vermieden werden. Man sollte sein Leben so einrichten, dass man nicht in Frieden leben kann, ohne den Nektar der Verherrlichung der höchsten Persönlichkeit Gottes, Haris, zu trinken. Auf diese Weise kann man erhoben werden, indem man sich vom Geschmack des Sinngenusses abgestoßen fühlt. Hier, ich habe gesehen, bei manchen haben sich die Augen so braun gerümpft. Der hat gesagt, die Hare Krishna-Bewegung sei da, dass wir über Krishna hören. Das ist doch Spekulation. Ich möchte es jetzt direkt vom Prabhupada vorlesen, um diesen Zweifel zu beseitigen. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist zu diesem Zweck begonnen worden, damit nämlich hunderte von ISKCON-Zentren den Menschen die Möglichkeit geben können, zu hören und zu chanten, den spirituellen Meister anzunehmen und sich von Menschen zu lösen, die nur materielle Interessen verfolgen. Denn auf diese Weise kann man beständigen Fortschritt machen und nach Hause zu Gott zurückkehren. Wenn man es nachlesen möchte, weil man das nicht so recht annehmen will, Kapitel 22 im vierten Kanto, Vers 23. Ein Anwärter für spirituellen Fortschritt muss gewaltlos sein und muss den Fußspuren großer Acharyas folgen, muss sich immer an den Nektar der Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes erinnern, muss den regulierenden Prinzipien ohne materiellen Wunsch folgen und sollte, während er den regulierenden Prinzipien folgt, andere nicht schmähen. Ein Gottgeweihter sollte ein sehr einfaches Leben führen und sich nicht durch die Dualität gegensätzlicher Elemente stören lassen. Er sollte lernen, sie zu dulden. Und da könnte man wirklich... Ich will diesen hier jetzt als letzten Vers nehmen. Der Gottgeweihte sollte nach und nach die Kultivierung hingebungsvollen Dienstes verstärken, indem er ständig von den transzendentalen Eigenschaften der höchsten Persönlichkeit Gottes hört. Also das Lesen ist nicht einfach nur eine Augenübung für Leute, die nichts wissen von den essentiellen Aktivitäten hektischer Beschäftigung. Nicht? Das heißt hier, es stärkt uns. Diese Spiele sind wie schmückende Zierden an den Ohren der Gottgeweihte. Manchmal hängen sich die Matajis so die die kleinen Gelanden hier so rum. Diese Spiele sind wie schmückende Zierden an den Ohren der Gottgeweihten. Indem man hingebungsvollen Dienst darbringt und die materiellen Eigenschaften transzendiert, kann man leicht in der Transzendenz, in der höchsten Persönlichkeit Gottes gefestigt werden. Alles gesagt. Gut. Möchte ich hiermit enden? Ach, jetzt auf einmal. Bitte.
Eine Frage, was kann man machen, wenn Christen vielleicht noch neue Gottgeweihte kritisieren, weil die Menschen wissen, ungeschickt oder von neuem reden?
Wenn Gäste neue Gottgeweihte kritisieren, dann sollte man sagen, was haben denn die Devotees gesagt? Und feststellen, was sie gesagt haben. Und wenn sie etwas Falsches gesagt haben, sagt man, der ist noch neu. Und wenn sie etwas Richtiges gesagt haben, ich mache es sehr oft so, dass wenn Gäste sich beschweren über die Devotees, dann sage ich, drehe ich das um. Das ergibt einen ganz unglaublichen Trick. Ich brauche jetzt aber Gegenüber, um das zu machen. Ich nehme mal halt den. Das ist doch gut, dass du dich gestört fühlst. Jetzt geschieht in dir der entscheidende Prozess. Du wirst gereinigt. Du wirst beunruhigt, bewegt. Das ist der Sinn des Wörternlebens. Willst du immer in deinen eng karierten Denkschemen gefangen bleiben? Von Illusion zu schneiden und jemand, der nicht noblen Charakters ist, er kann es nicht aus, wenn er kritisiert wird. Was du hörst, hinterfragt dich und deswegen bist du gestört, oh Bester unter den Ärmlichen. Ich sage das nicht, der Beste unter den Ärmlichen, aber das denke ich. In dem Fall, das merkt man denn. Das kommt dann raus in dem, was man sagt. Es ist gut, wenn Leute aufgeregt und aufgebracht sind. Ich war so aufgebracht durch Prabhupada. Mein ganzes Leben stürzte zusammen, als ich Prabhupada traf. Ich habe geweint in meinem aus Verzweiflung. Ich komme dieser Persönlichkeit nicht aus. Ich will ihr entgehen, aber sie ist so, das stimmt alles so. Und für mich damals brach meine ganze materielle, und ich war auf der Sonnenseite des Lebens geboren worden, sozusagen, nach materiellen Gesichtspunkten, ich sehe das jetzt anders, aber alles war da, eine Zukunft, Geld noch und nöcher, die schönste Freunde der Welt. Wir hatten zusammen sogar einen Hengst, auf den wir reiten konnten, der war total schnell und gut und alles Mögliche. All das brach zusammen mit Prabhupada. Zum Glück. Ich war so verzweifelt. Ich versuchte mich mit Händen und Füßen gegen Prabhupada zu wehren in meiner Unwissenheit. Alles, Offense noch und nöcher machte ich, um einfach nicht mich hingeben zu müssen, aber es war unausweichlich, bis schließlich Prabhupada mir einfach so ein Speer in die Brust rammte, dass ich einfach blutend für eine Woche da lag und mich dann entschloss, okay, jetzt wäre ich einfach die Wolle, das reicht mir. Die Sache ist, es ist gut, wenn Leute aufgerührt und aufbewegt werden. Wir wollen das. So, ich würde erstmal sehen, aber das kannst du nicht sagen, wenn der Devotee irgendwas Komisches gesagt hat, neuer Devotee. Wenn er was Komisches gesagt hat, würde ich sagen, der ist neu da. Sieh doch das Gute an ihm. Er ist enthusiastisch und überzeugt. Er kann das jetzt noch nicht richtig ausdrücken. Nicht? Und dann erklärt man es richtig.
Durch den hingebungsvollen Dienst sind wir jenseits von diesen Stufen der Befreiung. Da habe ich das falsch verstanden. Weil wenn man den gleichen Körper bekommt, bei Kundakönnen, was sind das für Transzendentalisten, die diese zum Beispiel bei Kundakönnen erreichen? Was tun die,
um dorthin zu kommen? Es gibt zum Beispiel die in der Ramanuja Sampradaya, wo sie Vishnu verehren, solche Transzendentalisten, die auf den gleichen Planeten des Herrn erhoben werden wollen. Die wissen nichts von Goloka Vrindavan sozusagen. Da es wird beschrieben in der Brihad Bhagavatamrita, wo den Kumar zu Vishnu kommt und dann ihn verherrlicht. Hey Govinda, hey Gopal. Sein Herz ist bei Krishna. Und die Diener, die anderen holen ihn dann beiseite und sagen, hey, nicht so respektlos, bitte. Kannst du nicht zu Vishnu sagen, hey, Govinda, was bist du für ein... Das kannst du nicht bringen hier. Du musst dich mit Achtung und Ehrerbietung dem Herrn da also nähern. Du kannst nicht plötzlich, hey, Govinda, in Gefahr singen. Du machst uns Spaß. Das kommt jetzt nicht wieder vor, sonst ziehen wir dich einfach weg von den Lotusfüßen des Herrn. Ne? Ich habe noch, du hattest noch, ja.
Du hattest vorhin eine Unterscheidung gemacht zwischen zwei Arten von Überseelen.
Die gleiche Überseele, ich hatte Unterscheidung zwischen den Funktionen, also was die tun, den Tätigkeiten gemacht.
Ja. Und dazu wollte ich fragen, ob du das noch mal ein bisschen mehr erklären kannst. Ist es nicht auch so, dass selbst bei den Nicht-Gott-Geweihten Krishna eigentlich ständig irgendwelche Versuche macht, eben.
Nein, das ist nicht richtig. Srila Prabhupada hat gesagt, einmal an einer Stelle, dass Krishna alle Wünsche erfüllt. Das wird bestätigt in der Katha Upanishad. Nityo Nityanas, Nityo Nitya Nityanam, Chetanas Chetananam. Eko Bohunam Yo Vidadhati Kaman. Unter all denen, die ewig sind und voller Bewusstsein sind, gibt es ein höchstes Wesen, den höchsten Ewigen, der voller Bewusstsein ist, der seit unvordenklicher Zeit damit beschäftigt ist, die Wünsche der vielen zufriedenzustellen. Wenn jemand Krishna vergessen will, gibt Krishna ihm die Möglichkeit, Krishna für immer zu vergessen. Prabhupada gab ein anderes Beispiel von dem Haushälter, der betet, oh Krishna, der sich wünscht, oh Krishna, ich will jetzt den Reichtum behalten. Und der Dieb, der sagt, oh Krishna, ich will ihm das alles abnehmen. Krishna muss beide Sachen erfüllen. Das, was sozusagen einwirkt in das Leben der Nicht-Gott-Geweihten, sind die Vaishnavas, die der Nicht-Gott-Geweihte trifft und durch die praktisch der Same für weitere Fortschritte gelegt werden in Form von Agyata Sukriti. Wenn jetzt Krishna aber den Wunsch aufkommen sieht in der Tiefe, dass jemand das will, dann macht er die Arrangierung dazu, nicht? Also, aber ich glaube, das ist nicht richtig so, wie du, also ich weiß, dass das nicht richtig ist, was du sagst, dass Krishna sich sozusagen einmischt in das Leben des Nicht-Gott-Geweihten. Sonst würde er sich in die Unabhängigkeit des Lebewesens einmischen und das tut er nicht.
Ja. Ich habe eine Frage nach dem Karma.
Ja, es ist verständlich, wenn man zur Mangalartik regelmäßig kommt. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich möchte nicht auf deine Frage eingehen. Wir müssen hier jetzt im Tempel mal einen Standard langsam einführen, dass die Devotees es lernen, zur Mangalartik zu kommen. Prabhupada sagt, es gibt keine Frage von spirituellem Leben, wenn man nicht zur Mangalartik kommt. Kommt der Rio. Es gibt keine Frage von spirituellem Leben und auch keine Frage davon, Dinge zu verstehen. Nicht mal Dinge, die das Karma betreffen. Weil dazu ein spirituelles Verständnis Voraussetzung ist. Wer also wiederholt nicht zur Mangelati kommt, das ist sehr, 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 sehr schädlich fürs spirituelles Leben. Prabhupada sagte sogar einmal zu seinen Schülern, schrieb er einen Brief: Wenn ihr das nicht tut, seid ihr nicht meine Schüler. Das ist so wichtig, von so essentieller Frage. So, ich möchte diese Frage so beantworten für dich, dass du praktisch es lernst, so mangelartig zu kommen. Und später wird sich diese Frage dann lösen. Aber wenn ich sie jetzt beantworten würde, würde ich dich betrügen, denn du kannst sie nicht verstehen, weil du nie zum Mangelati kommst. Oder wenn zu spät. Yes, es ist wichtig, wenn wir uns über diese Dinge in diesem Kreise so bewusst werden. Ich möchte jetzt einfach mein Recht als Sannyasi mal, ich verstecke ihn ja vor euch sehr, den Sannyasi, mit dem ich alles sehr humorvoll und verständlich bringe, aber hier ist ein Muss, was ihr einhalten müsst. Gut, Hare Krishna.